hören den Springer Medizin Podcast.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, draußen an Ihren Endgeräten, an Ihren Handys, an Ihren Röhrenradios oder an Ihren Computern, es kommt heute wieder eine neue Folge des Springer-Podcasts Innere Medizin in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Und unser Thema ist heute Frailty. Und ich habe einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich einen der Welt-Frailty-geriatrischen Experten, Professor Dr. Cornel Sieber. Cornel Sieber ist Schweizer aus dem Baselbiet. Er ist in Basel zur Schule gegangen, hat sein Abitur gemacht und dann hat es ihn um die halbe Welt gespült. Er hat in Genf studiert, er hat an der Yale University einen Postdoc gemacht, er war am Hammersmith Hospital in London und irgendwann wurde er dann zum Direktor des Instituts für Biomedizin des Alters der Universität Erlangen-Nürnberg, war dann Chefarzt einmal in Nürnberg, dann in Regensburg und inzwischen in verschiedenen Doppelfunktionen in Winterthur, zurück in seiner Schweizer Heimat. Ich habe mir dein CV durchgeguckt, lieber Cornel. Und es gibt, glaube ich, weltweit keine geriatrische Gesellschaft, wo du nicht entweder Mitglied bist oder die dir einen Lifetime Achievement Award verliehen hat. Auch die Italiener. Als Schweizer sprichst du natürlich Italienisch, Französisch, Deutsch und vielleicht sogar noch Rätoromanisch. Das weiß ich nicht. Das hängt von deinem Urlaubsort ab. Aber das ist schon beeindruckend. Und vor allen Dingen, du bist Mitglied der Ständigen Kommission der Leopoldina zum demografischen Wandel. Heute geht's um Frailty. Und das ist natürlich ein Anglizismus. Warum sagen wir nicht einfach Gebrechlichkeit oder Vulnerabilité, wie die Franzosen das nennen, also Verletzlichkeit? Lieber Cornel, was ist Frailty?
Ja, lieber Markus, also zuerst herzlichen Dank für die liebe Einführung. Und ich kann ein bisschen rätoromanisch, aber nicht so gut. Ich werde also jetzt versuchen, als Schweizer quasi Hochdeutsch zu sprechen.
Gut, danke dir. Das hast du sehr gut gemacht, als du Präsident der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin warst. Ein Schweizer der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin 2017-18. Und das hat dem Kongress eine wirklich besondere Note gegeben, muss ich sagen.
Merci, ja. Ja, ich glaube, es ist ja wie bei vielen Gebieten, wenn es sich einmal ein Term entwickelt, dann wird er einfach beigehalten und man hat wirklich Frailty. Im Französischen sagt man auch Vulnerabilité, mhm, oder? Und Fragilité, dann ist das Frailty drin, Fragilidad im Spanischen. Und ich glaube, unabhängig des Terminus ist es wichtig, dass man einfach sagt, ja, was bedeutet es? Es ist nicht eine Krankheit, es ist ein Syndrom, wie häufig in der Altersmedizin, und sagt einfach, dass ältere Menschen gegenüber internen, gibt es auch biochemische Vorgänge, und externen Stressoren eben vulnerabel sind. Und wenn man das ist, man kann das ja auch messen, wir werden sicher darauf zurückkommen, hat das auch mit einer erhöhten Morbidität und auch Mortalität zu tun.
Aber warum ist es dann keine Krankheit? Also wenn ein Zustand dazu führt, dass wir schneller sterben, dann gehört es doch eigentlich in den ICD-Schlüssel und wir könnten es als Krankheit bezeichnen.
Ja, das hängt auch mit der Diagnostik zusammen. Es gibt verschiedene Formen, wie man Frailty diagnostizieren kann. Die körperliche Frailty, die Physical Frailty, messen wir meistens mit 5 Fragen nach einem Konzept von Frau Fried auf ungefähr 2000. Ja. Und dort hast du eben 5 Faktoren. Und klassischerweise sind wir ja gewohnt, bei einer ICD-Kodierung, nehmen wir die arterielle Hypertonie, dass du einen festen Wert hast.
Ah, okay.
Das hast du eben bei der Frailty nicht. Du fragst 5 Fragen und gerade weil du die ICD-Klassifizierung ansprichst, ist die FDA hat auch gesagt, sie möchte Frailty nicht als ICD, weil einer dieser 5 Fragen ist Müdigkeit. Und da haben sie gesagt, also das ist uns zu shaky, zu vage. Und deshalb gibt es für die Frailty in diesem Sinne keine ICD-Klassifizierung.
Ich verstehe. Die Fragen von der Linda Fried sind ja relativ allgemein. Langsamkeit, Schwäche, Erschöpfung, geringe körperliche Aktivität, ungewollter Gewichtsverlust. Ja. Ist das praktikabel? Also viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind Hausärzte oder hausärztliche Internisten. Wie einfach ist es denn für einen Hausarzt, das festzustellen, ob jemand ein erhöhtes Mortalitätsrisiko hat auf dem Grund von Frailty?
Also der Test gibt natürlich auch für diese fünf Fragen dann Normwerte. Der geht vielleicht 5 Minuten, ist übrigens auch delegierbar. Das muss die Hausärztin, der Hausarzt nicht selbst machen. Okay. Aber es gibt auch einfachere Tools. Es gibt die Clinical Frailty Scale, die ist nicht nur beschrieben, sondern man hat dann auch Bilder, wo ein älterer Mensch dargestellt ist, wo man relativ sagen kann, von diesen 6 Optionen, der ist mehr in diese Richtung.
Und was sollten wir da machen? Ich habe selber mal Studien gemacht, da ging es allerdings um Ernährung, mit einem Handgriff-Dynamometer.
Ja.
Das ist ein relativ einfaches Instrument, ist auch nicht so teuer. Wie valide ist das denn?
Also die Handkraft, Handgrip Strength, ist eigentlich sehr valide, ist ein gutes Maß, muss natürlich beide Seiten machen. Wie du richtig sagst, es ist nicht so teuer, aber es ist halt doch noch teuer als ein zweites gutes Maß, das praktisch identisch ist, auch im Quervergleich, und das ist die Gehgeschwindigkeit.
Ah, und wie sollte die sein?
Und die ist so, das kann man in der Praxis testen, also macht normalerweise 4 Meter. Normal, also du wirst mehr als 1,2 Meter pro Sekunde machen, und dann je langsamer man ist, je gefährdeter ist man. Unter einem Meter wird es ungut, unter 80 Zentimeter zum Beispiel ist ganz klar, dass die Mortalität nach oben geht.
Okay, und sowas wie der, wie schnell man aus dem Stuhl hochkommt,
ja,
das ist ja auch zu einem Test entwickelt und testet den Quadrizeps, kann man... Wie misst man das am besten?
Ja, das ist der Chair-Rise-Test. Da ist 5-mal aus dem Sitzen aufstehen. Wichtig ist, man darf die Arme nicht bewegen. Aber wie du richtig sagst, ist das natürlich vorab ein Test für den Quadrizeps. Und ich meine, was wir ja machen, das ist ja auch bei den 5 Fragen von der Lida Fried, ist ja die Gehgeschwindigkeit dabei und Handgriffkraft zum Beispiel, weil es ist natürlich wichtig für einen älteren Menschen, dass er funktionell unabhängig bleiben kann, dass er natürlich alle Extremitäten genügend bewegen kann. Also zum Beispiel Handkraft ist auch wichtig, ob jemand einkaufen gehen kann und die, was er eingekauft, nach Hause tragen kann.
Natürlich. Ja. Also Alltagstauglichkeit wird da mitgemacht. Sollten wir das schon in der Notaufnahme machen?
Also in der Notaufnahme machen wir nicht die Frailty Scale, aber wir machen in der Notaufnahme auch Tests, wo diese Testfaktoren eigentlich integriert sind. Da gibt es auch verschiedene. Der ISAR-Score ist so ein ISAR. Und wir testen das also in der Notaufnahme. Und wenn jemand dort ein Risiko zeigt, kriegt er eine sogenannte Geriatric Flag. Also dann weiß man einfach, das ist halt dann auch im Krankenhausinformationssystem drin, weil die Patienten müssen ja gar nicht unbedingt dann in einer Geriatrie oder auf einem Inneren liegen. Sie können gerade so gut in einem operativen Fach sein.
Ja.
Und dann weiß man, das ist eine gefährdete Person.
Ganz wichtig, dass man das mit aufnimmt. Ich selber habe mich natürlich nie mit Geriatrie oder Frailty beschäftigt, aber mit Ernährung. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei war immer Sarkopenie, Vorhersage von Sarkopenie, Festdiagnose von Sarkopenie. Wie weit überlappt sich das mit dem Begriff Frailty? Ist der viel weiter gefasst oder kann man das eigentlich alles erklären durch die Sarkopenie bei diesen Patienten?
Also Frailty haben wir jetzt bis jetzt vor allem über die physische Frailty gesprochen. Es gibt auch noch die psychische und die soziale. Jetzt bleiben wir bei der physischen Frailty und dort gibt es eine sehr große Schnittmenge, das sieht man eben auch an den Fragen, oder Handkraft, Gehgeschwindigkeit und so weiter, dass es mit Muskulatur zu tun hat. Und Sarkopenie ist ja, Sarx ist das Fleisch im Griechischen, das ist also wie die Osteopenie, zu wenig Muskel. Und dazu ist erstens einmal wichtig, das ist eine ICD-Nummer.
Ja.
Da ganz wichtig, kann man kodieren, wir kodieren das bei den Patienten. Und dort hat es eine große Veränderung gegeben. Früher hat man gesagt, man muss die Muskelmasse messen und danach die Funktion. Das hat sich jetzt gekehrt. Also wir schauen jetzt die Funktion an, genau die Tests, Gehgeschwindigkeit. Und nur dann, wenn das pathologisch ist, vertiefen wir das. Aber die Überschneidung zwischen Sarkopenie und Frailty ist eine ganz enorme. Und deshalb ist natürlich auch die Tendenz und die Forschung geht hinein in die Richtung, können wir etwas gegen Sarkopenie machen, nebst der Ernährung alleine.
Das ist gut zu wissen. Was kann man denn machen? Wie behandeln wir denn Frailty? Hängt das davon ab, ob es psychisch ist, ob es körperlich ist, ob es rein sarkopenisch ist, ob es auch mit Koordination zu tun hat? Gibt es Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken?
Also nur ganz kurz, weil heute konsumieren wir uns sicher etwas mehr auf die physische Frailty, bei der kognitiven Frailty, also Depression, kognitiver Abbau im Sinne einer neurodegenerativen Erkrankung, häufigste dort Alzheimer-Krankheit. Da machen wir natürlich auch klassischerweise bei älteren Patienten Screening-Tests. Und wenn die dann pathologisch ausfallen, gibt es dort auch natürlich gewisse Achsen, wo man etwas machen kann, prophylaktisch oder zumindest in der Verhinderung, dass diese Menschen kränker werden.
Also das geht in Richtung Demenz dann? Testung auf...
Testung Demenz, genau, ja.
Okay.
Aber jetzt kommen wir zurück auf die physische Frailty. Natürlich kannst du da präventiv etwas machen und es ist ja eigentlich wie bei allen Faktoren. Was macht Langlebigkeit aus? Ist es körperliche Aktivität einerseits und das zweite ist es Ernährung und dort, glaube ich, das Wichtigste ist die Gefährdung bei älteren Menschen ist nicht nur, dass sie kalorisch zu wenig zu sich nehmen, sondern dass sie zu wenig Eiweiß zu sich nehmen.
Ah, das ist der entscheidende Faktor. Auch für den Muskelaufbau natürlich.
Richtig.
Warum essen ältere Menschen zu wenig Eiweiß?
Ja, ich glaube, es mag sogar bis zu Veränderungen im Geruch und der Geschmacksempfindung sein.
Ja.
Es kann natürlich auch sein, dass häufig Eiweiß, gerade wenn man es zubereiten muss, etwas aufwendiger ist.
Verstehe. Als Kohlenhydrate.
Als Kohlenhydrate. Und was ganz wichtig ist, ist vielleicht auch die Biografie. Jeder von uns hat eine Ernährungsbiografie. Und ich sage es etwas plakativ, einem Schweizer Bergbauer mit 80 zu sagen, sie sollten Sushi essen, weil das viel Omega-3-Fettsäuren hat, dann denkt er vielleicht, der Sieber mag ein netter Typ sein, aber er ist schon etwas strange.
Ja, aber da gibt es ja was anderes. Eiweiß ist ja in Eiern drin. Und wir haben ja lange Frühstückseier verteufelt wegen des Cholesteringehalts. Du bist ein großer Fan des Frühstückseis, vor allen Dingen bei älteren Patienten, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Das ist richtig. Also vielleicht beginnen wir ein bisschen ganz weit oben. Oder normalerweise sagt man, bei einem Erwachsenen sollte etwa 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu sich nehmen.
Ja.
Eben wenn man frail ist, geht das nach oben bis zu 1 und so weiter. Was bedeutet das? Eigentlich kann der ältere Mensch das nur zu sich nehmen, wenn er eben schon zum Frühstück
Eiweiß ist. Und das kann Käse sein, das kann aber auch ein Frühstück
sein. Und das kann das Frühstücksei sein. Und wie du richtig sagst, ich nenne es, es gab eine Phase der Cholesterinophobie. Oder maximal ein Ei pro Woche. Und auch bei den weltweiten Ernährungspyramiden ist das Ei wieder ganz, ganz stark propagiert.
Also nach oben gerückt.
Nach oben gerückt.
Ganz wichtig, das ist ja eine interessante Geschichte, das mit dem Cholesterin. Cholesterin ist ja das Fett, du bist ja gelernter Hepatologe, was wir selber machen. Triglyceride sind das Fett, das wir essen.
Ja.
Triglyceridspiegel kann man, es sei denn, man hat eine angeborene familiäre Hypertriglyceridämie, kann man sehr gut steuern durch Essen. Cholesterin kann man nur ganz schwer steuern durch verminderte Einnahme. Der Effekt ist sehr gering. Das kann man mit Medikamenten heute sehr viel besser. Aber die ursprüngliche Studien, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aus den 50er Jahren, die sogenannte 5- oder 7-Länder-Studie, war eine grandiose Fälschung von Angel Keys. Der hat 24 Länder untersucht und hat dann die seiner Kurve gepasst haben, rausgesucht und versucht zu zeigen, dass je mehr Cholesterin man isst, desto ungesünder ist das für die kardiovaskuläre Gesundheit. Eine der größten Fälschungsskandale der Wissenschaftsgeschichte. Jahrzehnte gedauert. Es ist erst im letzten Jahr gelungen, einen schwachen Zusammenhang zwischen Cholesterinaufnahme und nicht Cholesterinspiegel, Cholesterinaufnahme und kardiovaskulärer Gesundheit tatsächlich aufzeigen zu können. Und für alte Menschen ist das wahrscheinlich nicht der relevanteste Effekt, sondern es ist Das Protein und die gewaltsame Senkung des Cholesterins im hohen Alter, wenn jemand Frailty hat, wie schätzt du das ein? Ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll?
Ja, das ist jetzt ganz, hast du ganz viele komplexe Dinge gesagt. Beginnen wir natürlich, es gab schon Daten ja auch, wo man sagt, sehr hohe Cholesterineinnahme, wirklich massiv in der Nahrung, hat schon eine Korrelation mit kardiovaskulärem Risiko. Das war ja vor allem bei den Finnen. Und die haben das dann reduziert und dann ging das dann runter. Mhm. Aber wie du richtig sagst, und jetzt kommen wir zur Komplexität bei der Behandlung älterer Menschen. Viele von denen nehmen Statine, also die medikamentöse Senkung. Viele nehmen es gar nicht primär nur wegen dem hohen Cholesterin, weil sie es nehmen müssen, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt und so weiter. Und dann wird plötzlich dieses Bild des ungesunden Cholesterins ist ganz, ganz dominant bei den Leuten.
Ja.
Und dann essen sie wegen dem halt auch weniger Eiweiß. Oder sie sagen dann, ich esse zum Beispiel jetzt weniger Käse, weil im Käse hat es ja auch Fett. Oder eben auch Fleisch. Also dann kommen wir in eine absolute Negativspirale hinein. Ich setze ganz häufig, also sehr häufig, wenn es nicht gerade eine akute und zeitlich limitierte Indikation für Statine gibt, setze ich die ab.
Ah, ja.
Weil es gibt eine Arbeit aus dem JAMA, die zeigt, dass 75 ist die Evidenz, dass die Statine etwas bringen, extrem schwach ist.
Über 75 Lebensalter.
Über 75, mhm. Ja. Und dann ist es so, oder es gab ja auch dann die Phase Statine, war ja auch Amerika, wo das falsch gemacht hat, wo sie es zu hoch gegeben hat, mit Fibraten kombiniert, wo sie ja negative Nebenwirkungen hatten, also Myolyse. Und das sieht man eigentlich wenig, aber es gibt recht viele ältere Menschen, die sagen, ich habe eigentlich so in den Oberschenkeln, habe ich das Gefühl, ich bin schwächer.
Ja.
Und dann frage ich sie, nehmen sie Statine und dann sagen sie, oh, das stimmt, ja, und die stoppt die und dann sagen sie, es wird besser.
Tatsächlich, dass das auch auf Muskelkraft sich auswirkt. Also mit den Myolysen, das lag vielleicht an der Dosis, das lag auch an einigen Präparaten, die inzwischen ersetzt worden sind. Aber das war mir nicht klar, dass es tatsächlich auch Muskelkraft dann beeinflusst, die Statine.
Und da wären wir wieder bei Frailty, Muskelkraft.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber das gilt ja auch für andere Bereiche, dass Regeln, die wir durch große populationsbasierte Studien aufgestellt haben, nicht unbedingt für die Patienten mit Frailty gelten. Da fällt mir zum Beispiel Blutdruck ein, den wir ja auch ganz strikt regulieren, weil der Zusammenhang mit kardiovaskulären Risiken sehr gut gezeigt ist. Gilt das auch für die ganz Alten oder für die Patienten, die eine Frailty haben?
Ja, da hat sich natürlich einiges entwickelt. Ich habe dir initial gesagt, Frailty kam so richtig in the scene 2000. Und wir hatten da Mühe aus der Geriatrie heraus, diesen Begriff wirklich zu implementieren. Und zum Beispiel die neuen europäischen Hypertonie-Leitlinien 2023, die haben jetzt eben drinnen, dass wenn jemand frail ist, dass man das auch hinein in die Zielwerte für die Therapie der Hypertonie hineinnehmen sollte, weil die amerikanischen Hypertonie-Leitlinien sagen ja quasi, je niedriger, je besser.
Ja.
Und das ist basiert auf einer Studie, die heißt, das ist das Sprint Trial, New England publiziert. Und wenn man dort hineinschaut, weil das eine Riesenstudie ist, hast du doch eine recht, also repräsentative Populationsgröße älterer Menschen. Und die zeigen eine Übersterblichkeit. Und wenn du genau schaust, weshalb, dann sind das alles eigentlich Leute, die aufgrund von Stürzen, Frakturen dann verstorben sind. Und ältere Menschen, wenn du natürlich den Blutdruck zu stringent senkst, sind etwas sturzgefährdet, vor allem beim Aufstehen.
Also die geklagte Schwindel unter der starken Blutdrucksenkung übersetzt sich dann in Gangunsicherheit, Stürze, Hüftfrakturen und damit die erhöhte Übersterblichkeit. Wie stellt man ihn denn dann ein? Es gibt ja ganz klare Richtwerte für die Blutdruckeinstellung in Relation zum kardiovaskulären Risiko.
Ja.
Was sollte man, wie permissiv sollte man denn dann sein bei Älteren und Schwächeren?
Ja, also eigentlich auch einer der größten ersten Studien spezifisch gemacht für die Hypertoniebehandlung bei Tagnis, fast 20 Jahre alt, der war der obere Zielwert von Anfang an bei 150.
Ah ja.
Und ich stelle ein, eben nach der Symptomatik, man muss ja auch nicht sehr rapide rasch einstellen. Und wenn dann bei der Anamnese mir der Mensch sagt, also ich bin am Morgen, ich bin einfach zeitig, also seit sie mir jetzt diese Medikamente erhöht haben, bin ich am Morgen einfach müde, ich komme nicht richtig raus. Und die haben 130 oder halt auch 100, dann bin ich etwas toleranter und toleriere bis 150.
Sehr gut. Frailty fokussiert ja im Regelfall und ganz gezielt auf die Defizite, die wir als alte Menschen oder alte Menschen haben. Ich habe gerade einen Artikel gelesen von einem deiner bekanntesten Schüler, dem Michael Drei. Der vergleicht das in Richtung Resilienz. Wie weit, also das, was der Mensch noch kann, also die erhaltenen Funktionen rückt er in den Fokus und nicht die verlorenen gegangenen Funktionen. Ist das ein neuer Ansatz? Sollten wir mehr das Vorhandene stützen oder das, was verloren geht, if you don't use it, you lose it, versuchen wiederherzustellen? Wie ist da bei euch Geriatern die Richtung im Moment?
Ja, meiner Ansicht nach ist die interessanteste Entwicklung in letzter Zeit. Wir befinden uns in einer Weggabelung. Und wie du richtig gesagt hast, das gilt ja nicht nur für Frailty. Wir lernen ja eigentlich in der Medizin eine defizitorientierte Medizin. Ja. Also aus dem Vorderwandinfarkt, dann ist die Auswurfsfraktion vermindert, du gibst einen Beta-Block und dann schaust du, wie das nach oben kommt. Das heißt, du schaust, wie kann ich Defizit versuchen, wieder zu verbessern. Jetzt beim alten Menschen, der ja multimorbide ist, also drei und mehr Erkrankungen hat, der wirst du bei den meisten Krankheiten keine Restitutio ad integrum, eine Vollheilung mehr machen können. Und es ist natürlich auch, beginnt schon bei einer gewissen frustrierten Grundsituation, dass diese Menschen ja Defizite haben. Und deshalb versuchen wir aufzuzeigen, was hat dieser Mensch noch für ein Potenzial, das zu halten, und drehen es eben in eine positive, wir machen einen von Defizit zu einer ressourcenorientierten Medizin. Was sind die Ressourcen dieses älteren Menschen? Und da kommt der Begriff Resilienz, den du gerade erwähnt hast, der auch eine Kollegin gut bearbeitet, bei Michael Drei, der ist ja bei dir an der LMU. Und Resilienz kommt, ist ein großes Wort, denk nur an, das war ja das Hauptthema des diesjährigen DGIM-Kongresses, ja, ja. Also ganz wichtig, aber der Begriff Resilienz per se kommt ja ursprünglich aus der Psychologie.
Ja.
Und jetzt versuchen wir da gegenüber der physischen Frailty das anders zu machen, das läuft über die WHO, und der Begriff ist Intrinsic Capacity. Und dort schauen wir jetzt auch wieder für die wichtigen Domänen, da kommen jetzt auch die Sinne hinzu, Hören, Sehen, Ernährung ist natürlich dabei, Bewegung, Kognition. Und wir schauen überall, was ist vorhanden und wo ist das interne Potenzial, etwas zu verbessern. Also die Idee ist eigentlich von einer defizitorientierten Herangehensweise, und das ist Frailty, Fragilität, alles, was du vorher gezeigt hast, in eine mehr positiv orientierte, nämlich in die, was hat dieser Mensch intrinsisch noch bei sich, um eben eigentlich eine verbesserte Kapazität aufzubauen. Und das ist ja vielleicht final immer die Zielgröße in Absprache mit den betroffenen Menschen, wie erhalte ich Funktionalität. Vielleicht hier ein ganz kurzer Exkurs, oder wenn ich 90-jährige Menschen habe, die haben häufig Freude am Leben, aber die sagen, ich hatte es gut und es ist jetzt dann irgendwann einmal vorbei. Aber sie sagen, ich habe es gut, aber die Bedingung ist Erhalt der Funktionalität.
Verstehe.
Ja.
Ich habe vor ein paar Jahren meinen 97-jährigen Vater verloren, der über 10 Jahre eine schwere Demenz entwickelt hat, der mit einer unglaublichen Lebensfreude Skat gespielt hat und seine Freunde alle geschlagen hat, die 5 Jahre jünger und nicht dement waren, der noch Sudoku und Kreuzworträtsel machen konnte, aber seine Kinder nicht mehr erkannte. Also dieses Auseinanderklaffen von erhaltener Funktionalität und verlorener Funktionalität, das ist jetzt im kognitiven Bereich so, das war schon faszinierend und traurig zugleich. Aber das andere hat er jeden Tag ausgeübt. Was sollen wir denn machen? Ich muss dazu sagen, Irgendwie hat mein Social-Media-Account rausgekriegt, dass ich über 60 bin. Jetzt kriege ich ständig diese Werbung für Yoga Pilates, für Tai Chi, für Chair-Yoga oder sonst etwas und muss mich jetzt entscheiden, in welche Richtung gehe ich denn? Wie erhalte ich denn meine körperlichen Aktivitäten im Alter über 60 und hoffentlich dann auch noch im Alter meines Vaters von über 90?
Ja, also das Wichtige ist, es muss ja zum Menschen passen, sonst macht er es nicht. Und beginnen wir doch bei dem ominösen Gehen, das ist ja mehr kardiovaskulär. Also spazieren, das sind es ja nicht 10.000, etwa 7.000 Schritte, wo
es die Evidenz. Ist ganz wichtig für mich, das ist, weil ich schaffe die 10.000, ja. Weil ich voll im Berufsleben stehe nicht. Ich schaffe aber die 7.000 und du sagst, das reicht tatsächlich?
Ja. 7.000 reicht, ja, genau. Aber jetzt, das ist ja kardiovaskulär, also Kreislauf und so. Dann beim Gehen hast du natürlich den Vorteil schon etwas mit der Balance. Das ist ja ganz wichtig, Balance auch im Sinne der Sturzprophylaxe. Ja. Und da kommt natürlich das Ganze dann mit Tai Chi, Qigong. Das hilft. Übrigens gleich gut ist Tanzen.
Oh, das ist gut zu wissen.
Beim Tanzen hast du ja dann noch, gut, hast du beim Tai Chi ja auch in der Gruppe, aber der Sozialkontakt,
ja.
Auch Körperkontakt ist ja auch, wir sind ja...
Oxytocin-Ausschütter, ja.
Richtig, ganz ja. Genau. Also, und da musst du eben schauen, dass du etwas für die obere Extremitäten machst. Und jetzt, wenn ich 85-jährige Menschen habe, ja, was soll ich denn machen? Und ich möchte doch nicht in die Muckibude und. Ich meine, ich sage dir ein einfaches Beispiel. Ja, schauen Sie die Tagesschau. Also dann können Sie ja während der Tagesschau eine 1-Liter Wasserflasche 20 Mal und so machen. Ja. Es gibt so auch so Manschetten, die man um die Knöchel machen kann. Ja. Und wenn die Leute... Also meine Schwiegermutter hat immer das Traumschiff geschaut.
Okay.
Das muss irgendwie eine Fernsehsendung sein. Da habe ich gesagt, Yvonne, nimm doch so eine Manschette und mach mit dem Fuß immer so. Das würde alles schon reichen. Also die Idee, dass die körperliche Aktivität quasi gebunden ist an ein Fitnesszentrum oder so, die ist falsch. Schön ist natürlich, weil die Adhärenz natürlich viel größer ist, wenn man es in einer Gruppe macht oder zum Teil in einer Gruppe. Also, wenn du sagst, du schaffst 7.000, ist gut. Irgendwann musst du etwas für deinen Oberkörper ja. machen. Ich glaube, im Moment machst du mehr für deinen Kopf als für deinen Oberkörper.
Stimmt, tatsächlich, ja.
Aber du wirst das schaffen.
Danke für diesen Tipp und vor allen Dingen den Hinweis, für unsere älteren Mithörer, das doch bei dem Netflix-Binge-Watching gleichzeitig zu machen, dann hat das Ganze auch noch einen körperlichen Effekt. Was ist denn medikamentös? Wir haben so viel gehört über Vitamin D in der letzten Zeit, dass die Wunderdroge, die Krebs verhindert und eben auch glücklich macht und vor allen Dingen in unseren etwas dunkleren Breiten, vor allen Dingen im Winter, vieles ersetzt, was auch für Knochengesundheit entscheidend ist.
Es gab ja verschiedene Vitamine und Spurenelemente, die ja mal einen Hype hatten. Du erinnerst dich, es war auch mal das Vitamin E aus der North Health Study für Kardiovaskular. Ich glaube schon, dass im Prinzip für den Knochen ist es sicher so, dass Vitamin D und Calcium, dass wir da schon am Limit laufen.
Okay.
Aber was natürlich dann kamen die großen epidemiologischen Studien, plötzlich war es gut gegen Demenz, hat sich nicht bewiesen, Cancer hat sich eigentlich
auch so nicht bewiesen.
Mhm. So dass man offen sagen muss, der Vitamin-Hype ist etwas vorbei. Was man gerne vergisst, die Muskulatur hat Vitamin-D-Rezeptoren und in diesem Sinne auch für Muskelaufbau hat es dort schon eine gewisse Relevanz. Im Moment kommt ja wie gesagt in Wellen, im Moment kommt sehr stark die Omega-3-Fettsäuren.
Nicht nur kardiovaskulär, sondern...
Nicht nur kardiovaskulär, ja. Und was natürlich im Moment sich entwickelt, das muss ich meiner Ansicht nach schon noch evidenzbasiert verstärkt zeigen, ist natürlich alles, was mit diesen Aging Clocks und Longevity, dieser ganze Longevity Drive, dem wir uns befinden. Man darf ja nicht vergessen, Epidemiologie ist extrem wichtig, aber zeigt er ja eigentlich Korrelationen auf und ich finde halt schon, danach braucht es klassische placebo-kontrollierte Studien.
Und die gibt es zur Longevity leider überhaupt nicht. Aber wir haben es mit einem riesigen Hype zu tun.
Ja.
Lieber Cornel, ich nehme ganz viel mit aus unserem Podcast heute. Das erste, die positive Nachricht, 7000 Schritte reichen. Jedenfalls kardiovaskulär. Das zweite ist nicht nur rumlaufen, sondern auch den Oberkörper trainieren und Sarkopenie verhindern. Etwas für die Koordination tun, damit man nicht stürzt im Alter. Also tanzen, Tai Chi oder ähnliches machen. Wir können etwas tun für gesundes Alter und du hast uns da ganz pragmatische Dinge mit auf den Weg gegeben. Wir bewegen uns in einem neuen Feld, wo eben nicht nur auf Defizite, sondern eben auch auf den Erhalt von Funktionen und die Steigerung erhaltener Funktionen im Sinne von Resilienz Wert gelegt wird. Und die Message ist, es ist ganz einfach für den Hausarzt, das mit festzustellen und dagegen anzugehen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie das alles nochmal nachlesen wollen, in viel größerem Detail, als wir das heute abbilden können, Professor Sieber hat dazu eine eigene Ausgabe der Zeitschrift Die Innere Medizin herausgegeben, die im Oktober erschienen ist und da können Sie das nochmal nachlesen. Und lieber Cornel, es war wieder mal großartig, mit dir zu reden. Ich hoffe, wir vertiefen unseren Austausch noch an anderer Stelle und bei anderer Gelegenheit. Ich danke dir jedenfalls ganz herzlich, dass du heute bei uns warst.
Ich danke dir herzlich auch, dass ich die Möglichkeit hatte und auch ich, ja, es war wie immer nett, auf ein andermal. Und Ihnen allen Zuhörern und Zuhörern, ich hoffe, wir konnten Ihnen etwas vermitteln und gute Zeit.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.